Dem Wasserstoff gehört die Zukunft. Solche Losungen gibt es bereits seit Jahrzehnten, unter anderem verbunden mit der Hoffnung, unsere Autos könnten mit Wasserstoff fahren. Tatsächlich sind in Deutschland nur mehrere hundert Autos mit Wasserstoffantrieb zugelassen. Dem Wasserstoff gehört die Zukunft, nun aber als Industrieanwendung oder um Flugzeuge zu betanken. Das ist die aktuelle Hoffnung in der Klimapolitik. Der Fokus liegt dabei auf grünem Wasserstoff. Was es damit auf sich hat und welche Hürden da zu nehmen sind, besprechen wir nun mit Rüdiger Stobbe. Nach 3 Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft gründete er den Politikblog mediagnose.de und analysiert auch für Achgut den Energiemarkt. Herr Stobbe, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Die Ampelregierung plant ja die komplette Umstellung des deutschen Energiemarktes und dabei soll auch Wasserstoff zum Einsatz kommen. Wie weit sind wir denn bereits mit der Produktion und der Anwendung?
Was Wasserstoff anbelangt, sind wir in Deutschland schon sehr weit. Allerdings bezieht sich das nicht auf den grünen Wasserstoff. Der normale graue Wasserstoff genannt, wird in der Industrie schon in großem Umfang angewendet. Es liegt bei etwa 60 bis 70 Terawattstunden pro Jahr, die in der Industrie benötigt werden, um die diversen Prozesse durchzuführen.
Grauer Wasserstoff, müssen Sie uns nochmal erklären, ist ja ein Produkt, was anfällt, wenn man eigentlich auch Kohle und Gas verwendet. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Grauer Wasserstoff wird hergestellt aus Methan, sprich Erdgas. Dabei wird dann CO2 frei, was in die Luft abgeführt wird. Dann vielleicht direkt die Variante blauer Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird genauso hergestellt. Allerdings wird das CO2 dran im Boden gespeichert oder unter dem Meer, sodass es also im Grunde kein CO2 in der Luft ist. Der Wasserstoff, der zum Beispiel aus Katar war, das war genau solcher blauer Wasserstoff, konventionell hergestellt. Aber das CO2 haben sie in der Wüste dann vergraben, um das mal salopp zu sagen.
Wenn Sie sagen, dass wir da schon relativ weit sind, dass das bereits angewendet wird, dann klingt das ja gar nicht nach so einer Art Schockwelle für die deutsche Wirtschaft.
Nein, das ist natürlich keine Schockwelle. Ganz im Gegenteil, wenn man denn jetzt Wasserstoffwirtschaft wirklich konkret betreiben will, dann wäre das natürlich ein Ansatzpunkt, diesen grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. In allen Szenarien wird auch von der Bundesregierung betont, dass die Eigenproduktion an grünem Wasserstoff nicht ausreichen würde. Man müsste also grünen Wasserstoff importieren. Und das könnte man denn schon tun. Warum tut man es nicht? Weil natürlich nirgendwo auf der Welt in notwendigem Umfang grüner Wasserstoff hergestellt wird. Das ist genauso eine Absicht wie die Herstellung von grünem Wasserstoff hier in Deutschland.
Genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Robert Habeck plant ja Windparks in Kanada. Kanada hat ja eine sehr lange Küste, dort weht auch Wind. Und der wird dann in Kanada zu Wasserstoff gemacht und gelangt dann nach Deutschland. Ist das aus Ihrer Sicht plausibel?
Sowas ist sicherlich möglich und denkbar. Ich persönlich allerdings bin der Meinung, dass das genau wie die Unternehmungen in Chile oder auch in Namibia mehr dazu geeignet sind, die Bevölkerung zu beruhigen. Denn der Wasserstoff ist im Gegensatz zu Methan und anderen Gasen sehr, sehr flüchtig und man hat ganz hohe Verluste allein durch den Transport. Das ist nicht so wie LNG, sondern wesentlich umfangreicher, der Verlust. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach nicht sinnreich, in Kanada als erste Station sozusagen Wasserstoff zu produzieren.
Wie genau funktioniert das technisch? Also dort wird dann die Windenergie umgewandelt in Wasserstoff, das kommt auf ein Schiff, kommt nach Deutschland und wird dann hier angelandet. Welche Probleme gibt es dabei?
Die Herstellung von grünem Wasserstoff erfolgt mittels regenerativ erzeugtem Strom. Dieser Strom wird in einen Elektrolyseur geleitet, in dem Reinstwasser vorhanden ist. Reinstwasser heißt, man kann da nicht einfach Trinkwasser reintun, sondern dieses Wasser muss nochmal extra komplett entmineralisiert und entsalzt werden. Dieses Wasser wird dann mit dem grünen Strom aufgeteilt in Sauerstoff und Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird dann für den Transport komprimiert oder verflüssigt. Dieser gesamte Prozess kostet etwa 50% der Energie, die reingesteckt wurde als grüner Strom. Also wenn man den Wasserstoff dann hat, transportfähig und so fort, dann hat man 50% schon mal weniger Energie, als ursprünglich an grünem Strom vorhanden war. Bei dem Transport geht nochmals Energie verloren. Der Wasserstoff muss gelagert werden. Auch dort sind Verluste zu verzeichnen. Und anschließend wird dann entweder der Wasserstoff selber benötigt, um chemische Prozesse oder sonst irgendwelche industriellen Anwendungen in Gang zu setzen. Oder aber dieser Wasserstoff wird wieder zu Strom gewandelt. Und das geschieht mittels einer Brennstoffzelle. Dieser ganze Vorgang kostet dann nochmal etwa 50%, sodass man am Ende grob gesagt, und das hat ein Dr. Ulf Bossel schon vor etlichen Jahren nachgewiesen und gezeigt, 25% Strom von den 100, die man ursprünglich eingesteckt hat.
Zumindest das Transportproblem könnte man lösen, wenn man dem Vorschlag von Annalena Baerbock folgt. Sie plant einen massiven Ausbau von Offshore-Windkraftanlagen in der Ostsee und daraus könnte dann ja zum Beispiel auch Wasserstoff werden. Wie viele Windkraftanlagen bräuchte die Industrie denn aus Ihrer Sicht?
Also ich habe das mal ausgerechnet für diese 60 Terawattstunden Wasserstoff, die die Industrie heute schon benutzt. Das sind 12.000 Windkraftanlagen, 5 Megawatt Nennleistung, die benötigt werden, um aus dem grauen Wasserstoff grünen Wasserstoff zu machen. Das ist eine ungeheure Summe. Und diese Summe, diese Anzahl, diese Masse, die zeigt schon, wie gewaltig das Problem ist, wenn man das dann noch in noch größerem Maßstab machen will. Denn ich rede jetzt ja hier nur von dem Wasserstoff, den wir ohnehin schon Jahr für Jahr im industriellen Bereich verwenden.
Das bedeutet aber, dass dazu ja noch der Konsum kommt, den wir weiterhin planen, also über Wärmepumpen oder auch über Elektromobilität.
Richtig, richtig. Das ist also ganz gewaltig, was da insgesamt benötigt wird. Um da eine konkrete Zahl zu nennen, die Bundesregierung plant ja bis zum Jahre 2030 80% der Stromproduktion durch regenerative Energien bereitzustellen. Da sind nach heutigem Stand der Dinge, wenn wir also insgesamt 700 Terawattstunden an jährlichem Bedarf zugrunde legen, 24.000 Windkraftanlagen notwendig und knapp 500 Millionen Quadratmeter Photovoltaikanlagen.
Bereits die CDU-Kanzlerin Angela Merkel hat den Atomausstieg und den Kohleausstieg beschlossen. Unter der aktuellen Regierung kam dann auch noch eine Art Gasausstieg dazu und begründet wurde das mit dem Klima. Wie klimanützlich oder schädlich ist denn Wasserstoff aus Ihrer Sicht?
Nun gut, wie ich das eben beschrieben habe, ist der Wasserstoff fürs Klima natürlich eher kontraproduktiv, weil die CO2-Erzeugung ja faktisch gesteigert wird. In dem Moment, wo insgesamt die regenerative Stromerzeugung so hoch ist, dass wirklich, und das war bis heute noch nicht einen Tag der Fall, dass wirklich nachhaltig über Bedarf regenerativer Strom erzeugt wird, dann ist Wasserstoff natürlich eine gute Anwendung, auch wenn 75% der Energie verloren gehen. Denn Wasserstoff eignet sich sehr gut als Langzeitspeicher. Aber solange die 120% Stromübererzeugung nicht da ist, und sie ist faktisch natürlich nicht da. Wir haben im Moment 35% Anteil Wind- und PV-Strom an der Gesamtstromproduktion. Solange ist die Umwandlung von Wasserstoff wieder zurück in Strom einfach kontraproduktiv. Denn würde der regenerativ erzeugte Strom sofort im Stromnetz verwendet, dann hätte man einen entsprechend höheren regenerativen Stromanteil.
Das klingt für mich ein wenig so, als wenn Sie eine Habeck, Baerbock oder Ricarda Lang Argumentation aufgreifen. Die sagen ja, wir müssen jetzt einfach massiv ausbauen, beispielsweise bei Wind und Photovoltaik. Und dann gehen wir rein in die Wasserstofftechnologie. Also da sehe ich jetzt eigentlich gar keinen Dissens zwischen Ihnen und Frau Baerbock.
Ja, das scheint auf den ersten Blick so. Aber ich erinnere gerne nochmal eben an die Zahlen, die ich genannt habe, die 80% in 7 Jahren noch gebaut werden müssen. Über 25.000 Windkraftanlagen und über 500 Millionen Quadratmeter Photovoltaik. Das ist Theorie, das wird nicht geschafft.
Angela Merkel bezeichnete Wasserstoff als den vielleicht interessantesten Energieträger. Kanzler Scholz bekräftigte die Wasserstoffstrategie kürzlich auch in Kenia. Der Wille scheint also da. Wo sehen Sie denn den Wasserstoff in der Zukunft, beispielsweise in 10 Jahren?
Ich denke, dass Wasserstoff neben den Bereichen, die wir jetzt ja schon haben, vor allem dann als Speichermedium verwenden. In 10 Jahren wird voraussichtlich die regenerative Erzeugung schon höher sein als heute. Und in einzelnen Bereichen wird es Stromspitzen geben, die dann ganz gezielt abgespeichert werden können, später wieder bei entsprechenden Lücken ins Stromnetz eingespeist zu werden. Solange aber keine nachhaltige Übererzeugung da ist, ist grüner Wasserstoff nur gut für Forschungszwecke. Die wirkliche Anwendung als Speicher oder für industrielle Prozesse wird dann kommen, wenn regenerativ erzeugter Strom im Überfluss vorhanden ist.
Wasserstoff mit Wind- und Sonnenenergie aus der Ostsee, aus Kanada oder Kenia, das sind nur einige der Projekte, die angegangen werden sollen. Umgerüstet werden sollen dann auch Gaskraftwerke, Industriebetriebe und Pipelines. Und dazu gibt es vielleicht eine ganz interessante Meldung. Deutschland hat dafür überschüssige Nord Stream 2 Röhren gekauft, und zwar von Gazprom aus Russland. Über den Wasserstoff und seine Zukunftschancen sprachen wir mit Rüdiger Stobbe. Er betreibt den Meinungsblog mediagnose.de und schreibt unter anderem für Achgut. Herr Stobbe, herzlichen Dank.
Gerne.